ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Was ist eigentlich Skateboarding? Das können wir jetzt mal in SWR 1 Leute mit dem Mann klären, der hier bei uns die ganze Sache so ab den 70ern, glaube ich, bekannt gemacht hat. Titus Dittmann ist da. Im Netz steht, Skateboarding ist Fortbewegung, Sportart, Freizeitaktivität. Reicht nicht an Beschreibung, oder?
Ja, also klar ist es auch ein Sport.
Ja.
Und jetzt durch Olympia wird sogar ein Leistungssport auch. Also unglaublich viele Facetten. Aber der Ursprung des Skateboardens ist ein Ausdrucksmittel gewesen für, ich sag mal, pubertierende Rotzlöffel, die da ihr eigenes Ding hatten, was die Erwachsenenwelt nicht verstanden hat. Und dadurch hat das auch diese Kraft bekommen. Und was wir hier in der heutigen Zeit immer so vergessen, diese, ich sag mal, Menschenbildung, diese ja, Persönlichkeitsbildung, die hat ja auch in einem gewissen Alter damit zu tun, dass man sein eigenes Ding macht und zwar gegen alle, so ein bisschen Rebellion. Und da war das Skateboard natürlich super geeignet für. Ich war ja schon fast 30, als ich das Skateboarden das erste Mal selbst probiert habe. Klar habe ich das vorher auch in den Medien gesehen. 1977 kam ja noch in irgendeinem Nachrichtensender, ich glaube Tagesschau, wurde ja noch oben gefährliche Rollbretter. Da wurde das deutsche Volk sozusagen darüber aufgeklärt, dass die Regierung zusammensitzt und überlegt, ob sie das Skateboarden in Deutschland verbieten sollen, weil eine solche Gefahr auf die deutsche Jugend doch nicht, man nicht zukommen lassen kann. Deswegen hatte ich natürlich noch als Student so ein bisschen Medien- und Pressehörig, habe ich gedacht, ach, das ist nichts für dich, alles Scheiße, ist ja nur unnütz und Kinderkram. Hab andere Extremsachen gemacht, wie Drachenfliegen und egal, wir sind beim Skateboarden.
Ja.
Und dann habe ich das erste Mal 1977 Skateboarder live gesehen, sozusagen schon im Ende des Examens mit der Zusage, dass ich einen Referendarsteller kriege auf dem Weg zum Studienrat.
Da warst du nur auf dem Weg, Lehrer zu werden.
Richtig, ich bin ja 6 Jahre lang Beamter gewesen und da habe ich gedacht, boah, was habe ich die ganze Zeit denn gelernt? Die haben keinen Bock, du musst ihm 1000 Tricks überlegen, dass die motiviert sind. Da ist kein Erwachsener, aber da ist kein Lehrer, bin. Die können vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen, kloppen sich fast um dann eine Skateboard oder um die paar Skateboards, fallen auf die Schnauze, stehen auf, kein Gejammer, keiner ist schuld, weil sie selbstbestimmt was machen. Da habe ich das noch nicht so wissenschaftlich ja, so auf dem Schirm gehabt wie heute. Hab einfach gespürt, boah, wenn ich das Geheimnis kennenlerne, dann ist meine Lehrerlaufbahn positiv gelaufen, da brauche ich nichts mehr machen, dann muss ich nur immer sehen, dass die selbst motiviert, selbstbestimmt lernen und so weiter. Und deswegen ist das eigentlich bis heute so meine Energie geworden, dieses selbstbestimmte Lernen, sich damit zu beschäftigen, weil das auch mir so gut getan hat und ich dadurch meine Persönlichkeit entsprechend aufbauen kann. Also für mich ist Skateboarden nach wie vor in erster Linie eine ästhetische Gesinnungsgenossenschaft, die mit Haltung und Wertesystem zu tun hat, oder ja eine bewegungsorientierte Jugendkultur. Das kann man heute nicht mehr so gut sagen, weil so alte Säcke wie ich oder Klaus Krapke, der ist ja auch schon um die 60,
ja,
die immer noch fahren.
Früherer Profifahrer.
Aber das ist der Ursprung. Man könnte sagen, eine bewegungsorientierte Ausdrucksform, Kultur. Und
ja, Subkultur wird's genannt, ne? Also
ja, inzwischen kann man nicht mehr von Subkultur reden. Das ist ja eigentlich wie Punk entsteht auch in der Ecke und irgendwann ist das Mainstream und bei Skateboarden auch. Und klar, habe ich am Anfang auch gedacht, so eine Scheiße, wenn das jetzt Mainstream wäre und plötzlich finden die Erwachsenen gut. Das ist schon richtig. Das verliert die Kraft als Ausdrucksmittel bei Jugendlichen in der Adoleszenz, um ja, damit sie ihr eigenes Ding haben. Aber weißt du, was mich beruhigt hat?
Ne.
Ich habe ja mal Sport studiert und da muss man ja auch mal manchmal so ein bisschen Historie und sowas lernen. Und dann ist mir da Turnen eingefallen, ne? Und unter Turnvater Jahn, da hatte eigentlich Turnen auch wenig mit Leistungssport und Sport zu tun. Das war ein Ausdrucksmittel, das war ein Protest gegen diese gesellschaftliche Situation. Napoleonische Besatzungszeit. Ich glaube, ich spreche zu schnell und müsste etwas runterfahren. Das mache ich jetzt.
Ja.
So, und dann habe ich mir gedacht, ja, und dann hat sich das Turnen über Olympia und so weiter zum reinen Leistungssport entwickelt. Und die Jugendlichen oder so gewisse Generationen haben das gar nicht mehr so aufgenommen oder benutzt als Ausdrucksmittel. Aber was mich beruhigt, ja, Anscheinend lässt sich so eine Generation nichts klauen. Die haben das Tour neu erfunden. Das heißt heute nur Parcours, Freerunning und Tricking.
Wenn sie
und
die Häuserwände hochlaufen.
Ja, und dann sage ich mir, da kann ich auch ganz beruhigt sein, dass Skateboarden als Ausdrucksmittel und als ästhetisch Gesinnungsverschaffung, das wird Gesetz der Welle, wird mal ein bisschen weniger, aber irgendwann kommt das wieder hoch. Klar, ja, das jetzt durch Olympia und überhaupt durch das Mainstream, wie bei vielem, bei unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft, das Skateboarden hat eine unterschiedliche Bedeutung. Mhm.
Wann stehst du nochmal auf dem Skateboard?
Ich stehe...
auf dem Weg zum Bäcker?
Nee, wahrscheinlich am Wochenende, weil sobald, ich sag mal im Herbst, und wenn es nass ist und mit der Blätter, dann bin ich da manchmal schon mit meiner fast 77 so ein bisschen vorsichtiger. Aber ich versuche immer noch Samstag und Sonntag mit dem Skateboard die Brötchen beim Bäcker zu holen. Und mein Lieblingstrick ist, auf dem Rückweg die Brötchen nicht zu verlieren.
Das, und wie oft gelingt das?
Das gelingt inzwischen immer öfter. Es ist mir nur einmal überhaupt nicht gelungen, weil da wollte ich so ein schöne für Instagram so einen schönen Post machen. Habe ich die Blätter zusammengeschoben, mein Handy in die Hand genommen, drehte an und in den Blättern lagen Steinchen. Mhm. Und ich sag mal so, mit 76, wenn das Steinchen das Skateboard blockt, da fällt man um wie ein Baumstamm und rollt nicht mehr so schön ab. Aber selbst da mit der blutenden Hand hatte ich sehr viel Erfolg in Social Media.
Auf dem Skateboard stehen, die Straße runter zu heizen oder in der Halfpipe irgendwelche Tricks machen, das ist auch eine Grenzerfahrung. Du hast gerade schon erzählt, dass du auch heute noch mit weit über 70, sage ich mal, noch auf dem Brett stehst.
Mit fast 80.
Mit fast 80, könnte man auch sagen. Du hast dich mal selber als Schisser beschrieben. Das passt ja irgendwie alles nicht so wirklich zusammen.
Ja, damit meine ich meine Jugend und die Erfahrung in der Volksschule, hieß das ja damals, die ersten 8 Schuljahre. Und auch früher war das ja noch anders. Da hieß das mittags, jetzt nerv nicht rum, hau ab und komm wieder, wenn dunkel wird. Und dann war man Zwangsunternehmer im Wald. Und ich glaube, das ist die beste Lehre und die beste Voraussetzung, die ich je haben konnte, um dann auch später Unternehmer zu werden und Spaß dran zu haben. Weil ich habe im Gegensatz zu heute, wo die Kinder überhaupt keine Chance mehr haben, zu spüren, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben haben. Weil 24 Stunden rundherum Opas, Omas und so weiter. Und das, unser Sozialwesen ist ja so, und die Menschen werden auch älter. Früher 6,4 Kinder pro Familie in 50er Jahren, 60er Jahren, heute 1,2. Wenn man das jetzt hochrechnet, wie viel Zeit heute die vielen Menschen haben für ein Kind und damals die wenigen Menschen für viele Kinder, dann ist vollkommen klar, dass die erwachsenenfreie Zeit früher viel größer war. Und die ist wichtig für das selbstbestimmte Lernen und die Selbstsozialisation. Und das haben wir ein bisschen vergessen. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Worum ging es noch?
Dass du dich als Schisser beschrieben hast.
Genau.
Du sagst
doch,
aber, dass das
halt, zu dem Thema.
Genau, dass das in der Volksschule der Fall war.
Genau, ja. Also als Kind, sag ich mal, und auch noch als Jugend, nicht als Kind mehr, vergleicht man sich ja mit den anderen und so weiter. Ne? Und es gibt ja auch viele, ich sag mal, Leute oder damals Rabauken nannt man die, denen alles scheißegal war, die einfach gemacht haben. Und ich habe einfach viel zu viel reflektiert oder auch diese Information, wow, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Und dann so mit der Angst und Schisser sein hat ja viel mit Angst zu tun. Mhm. Und das hat mich natürlich gestört. Und da habe ich angefangen, mich wirklich damit schon sehr früh zu beschäftigen, was ist Angst und warum habe ich Angst? Und da bin ich schon sehr früh als Jugendlicher zu dem Ergebnis gekommen, Angst ist ja relativ. Man muss sich mit der Angst beschäftigen und es gibt eine Angst, die ist berechtigt, die durch das Selbsterhaltungssystem oder den Trieb des Menschen ist. Sonst wäre ich ja kein 77 geworden, wenn ich gar keine Angst mehr hätte. Und aber auf der anderen Seite gibt es unglaublich viel unbegründete Angst, wo eigentlich der Kopf sagt, ey, sag mal, bist du bescheuert, wieso hast du Angst? So, und dann sich damit zu beschäftigen, warum habe ich jetzt hier Angst und alle machen das? Und dann dazu, um dann gleichzeitig mit sich selber zu beschäftigen, um sich beurteilen zu können, was bin ich in der Lage zu leisten, ohne dass es gefährlich wird? Was traue ich mir zu? Also heute würde ich sagen, sein eigenes Selbstkonzept zu überdenken und dann an dem Selbstkonzept zu arbeiten. Wie kriege ich das höher, wenn man Angst hat? Und dann kommt man schnell dahin, dass man, wenn man wo irgendetwas Angst hat, dann sich damit beschäftigt und dann sagt, es ist total unbegründet. Und dann wird aus der Angst, kann man dann Respekt machen, meinetwegen. Und Dann braucht man natürlich noch den Mut, weil der Kopf einem sagt, alles kein Problem. Ich sag mal falsch im Springen, wenn man oben aus dem Flugzeug rauskommt, dann sagt ja nur der Kopf, boi, alles so klein, ist ja super hoch. Wir sind ja als Bodenlebewesen gemacht, da oben ist nicht so ein Gefühl, boah, nee, das geht überhaupt nicht. Und da muss man ja nur den Kopf überwinden und ja, sich klar machen, okay, Respekt, ich muss vorsichtig sein, ich muss alle Sachen beachten und dann läuft das schon und dann mit dem Mut, das dann auch zu machen, weil man sich ganz sicher ist, das traut man sich selber zu. Hat also unglaublich viel mit Beschäftigung mit sich selbst, mit seinen Fähigkeiten und mit dem Selbstkonzept zu tun. Und das ist für mein Leben eigentlich mein Thema geworden. Und heute, ich habe ja auch einen Lehrauftrag an der Uni Münster, natürlich für Skateboarding im sportwissenschaftlichen Bereich und habe auch, reden wir gleich noch drüber, eine wissenschaftliche Forschung ins Leben gerufen. Aber das spare ich mir jetzt, sonst haben wir da kein Thema.
Wie alt warst du, als du deine Ängste dann sozusagen besiegt hattest oder unter Kontrolle hattest?
Ach, das kann ich so nicht sagen. Das ist ja nicht Hü und Hot oder Schwarz und Weiß, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Ja, ja. Und den erkenne ich ja heute auch nur aus der Retroperspektive, weil damals war das einfach, wie soll ich sagen, ich war halt der Zappelphilipp, hab's immer in die Fresse gekriegt und dann muss man sich sowieso Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Und ich bin dann irgendwann den Weg gegangen, wenn ich einen Erwachsenen gesehen habe, bin ich schon auf die andere Straßenseite gegangen, weil die Erwachsenen haben mich eh nie kapiert und mein Selbstbewusstsein habe ich sozusagen aus der Clique gezogen.
Was ist eigentlich schwerer, frage ich mich, Lehrer sein, die Erfahrung hast du gemacht, oder Geschäftsmann?
Also das ist eine ganz persönliche Geschichte, wie man das empfindet. Ich sag mal, für mich war das Lehrersein schwieriger. Nee, das Lehrersein an für sich war überhaupt nicht schwer für mich. Das war eine wunderbare Sache. Absolut eins zu eins dasselbe wie später als Geschäftsmann. Ich beschäftige mich mit pubertierenden Kindern und habe einen Spaß daran ohne Ende, da die Erfolge zu sehen. Aber das Korsett Schule, diese Beamtengeschichte und dann ja das Curriculum und so weiter. Nee, also das ist schwer, wenn man so ein engagierter Pädagoge ist, wie ich war, ich habe direkt auch ein Disziplinarverfahren damals gehabt, weil ich habe es doch gewagt, 1980 schon. Also ich habe 1978 ja als erster Skateboarden an der Schule eingeführt, aber da hat man noch als Referendar so eine Art Narrenfreiheit. Und als ich dann Studienrat war, da habe ich natürlich das Skateboarden mit in den Sportunterricht genommen und da hat sich einer verletzt und da hatte ich gleich ein Disziplinarverfahren am Hals und diese ganze Denke, damals natürlich noch viel schlimmer wie heute. Und wenn ich sagte, habe ich deswegen im normalen Sportunterricht Skateboarden angeboten, weil man muss ja auch freizeitrelevant erziehen, das ist ja auch die Pflicht. Ja. Ich wollte gerne eine Schülersportgemeinschaft oder eine AG, wie das heute heißt, nachmittags für Skateboarden machen. Da sagte mir der Chef von der Sportlehre, sagte, verdient ihr erstmal ein paar Sporen mit dem Volleyball, okay, da darfst du vielleicht auch mal Skateboard machen. Sag ich, ist ja bekloppt, was hat er denn mit Verdienen zu tun, wenn ich mit dem Arsch aufreißen will,
musst du dich hocharbeiten.
Um den Kids dann eine Möglichkeit des selbstbestimmten Lernens zu geben.
Aber man hört schon klar raus, so richtig reingepasst hast du selten irgendwo und hast das wahrscheinlich auch ganz gerne gemacht. Ich habe, wenn wir auf dich als Geschäftsmann schauen, habe ich rausgeschrieben, mehr als 100 Firmen gegründet. Es gab Jahre mit einem Umsatz von 75 Millionen, danach aber dann
ja, halt waren auch sogar 100
oder so und dann aber auch ein Minus von 10 Millionen. Was sagt das über deine Business-Qualitäten aus, dass du mutig warst, dass du auch vielleicht in der einen oder anderen Ecke in den Anfangsjahren unerfahren warst?
Nee, das sagt, ich sage jetzt mal ganz spontan, da habe ich mir noch gar keine Gedanken so drüber gemacht, das sagt vielleicht aus, dass mir eigentlich das Kohle verdienen total scheißegal war und hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Nee, klar ist das schön, wenn du viel Geld zur Verfügung hast, das ist für mich ein Werkzeug. Wenn du geile Werkzeuge hast, dann kannst du, wenn ich an meinen V8 schraube oder jetzt an der Ente und wie auch immer, je geiler das Werkzeug ist, desto mehr Spaß macht mir ja, die Motoren da zu revidieren. Und genauso ist das in der Pädagogik und auch im Business, wenn du richtig gutes Werkzeug hast. Und im Business ist nur mal Geld das Werkzeug, mit dem du Ziele erreichen kannst, die sinnstiftende Dinge in Bewegung setzen kannst, dann ist das schon ein schönes Werkzeug. Aber wenn man jetzt Business macht, nur um Kohle zu verdienen, ich glaube, ja, da muss man entweder ein abgezockter Typ sein oder man hat keinen Erfolg. Weil für mich war ja Risiko überhaupt kein Problem. Ich war gewohnt mit 600 D-Mark BAföG im Monat zusammen mit damals meiner Freundin, heute Frau. Wir sind schon 56 Jahre zusammen.
Sehr stark.
Und das als Skateboarder und das mit ADS. Ja,
das als Skateboarder.
Ich zeige überall das Gegenteil, dass es wirklich ist. Und das macht mir Spaß, da hast du vollkommen recht. Ja. Gegen den Strom schwimmen, ja, das ist eine schöne Sache, weil dann hat man die Hoffnung, irgendwann an der Quelle allen anzukommen.
Mhm. Du hast dich ja, also dein Namen, Titus, halt wirklich zu einer Marke gemacht. Dein Sohn Julius führt die Geschäfte dieser Marke Titus zumindest jetzt erstmal weiter. Fiel dir das leicht, das abzugeben?
Nee, überhaupt nicht. Weil, ja, wie soll ich sagen, das ist doch... Die Marke bleibt ja und meine Identifikation und die bleibt ja auch. Das ist doch scheißegal, ob ich selber für die Marke verantwortlich ist oder mein Sohn. Ganz im Gegenteil, ich bin richtig stolz, dass mein Sohn und auch froh, dass der mit solcher Motivation, mit solcher Begeisterung da in diese Fußstapfen tritt, obwohl ich ja ganz ehrlich auch zugeben muss, ich glaube, das war nicht einfach für ihn. Mhm. Er musste auch erst lernen, dass er nicht in die Fußstapfen treten darf,
weil
dann kannst du ja nur mehr hinterherlaufen. Er musste irgendwann auch so frech sein und daneben in den Schnee stapfen und mich überholen. Und dann ist das wieder okay. Also in die Fußstapfen laufen ist immer kacke.
Eine neue Spur setzen.
Richtig.
Okay.
Und da bin ich richtig froh, dass er das so konsequent durchgezogen hat und mit allem hoch und runter auch auf einem unglaublich erfolgreichen Weg ist. Insbesondere inhaltlich erfolgreich. Es geht jetzt nicht um Umsätze, sondern es geht ja wirklich auch um die Positionierung von der Marke und um die Aussage einer Marke. Das hat ja nicht nur mit reinem schnöden Mammon zu tun.
Tony Hawk ist wohl der, ich sag mal, weltweit berühmteste Skateboarder. Und wenn der über Leutegast Titus Dittmann anerkennende Worte findet und sagt, dass er sich dem Skateboarding verschrieben hat, dann klingt das ganz gut. Das war Teil der Zeremonie, als du in die Hall of Fame in Amerika aufgenommen wurdest. War dir das klar, dass du so ein internationales Standing hast?
Ja, irgendwo war mir das klar und eine Selbstverständlichkeit, aber das macht man sich gar nicht so bewusst, das ist einfach normal. Aber das ist deswegen normal, weil wir alle zusammen groß geworden sind, sag ich mal. Ich hab halt durch meine etwas Hyperaktivität als Lehrer konnte ich mich ja nicht richtig entfalten, um das nach vorne zu bringen. Deswegen habe ich ja 1984 meinen Beamtenjob und ich war schon auf Lebenszeit und so weiter, habe ich an den Nagel gehangen. Und könnte auch sagen, habe dann Skateboards verkauft, um zu leben. Aber meine ganze Energie habe ich dann in die Szene gesteckt. Und zwar Wettbewerbe gemacht. Das war ja doch meine Schülergruppe, mit denen wir dann Titus Skate Show Team Anfang der 80er im aktuellen Sportstudio. Gab ja nur zwei Programme. Da war man
bei
da
Alfred Biolek habe ich gesehen. Bei Alfred Biolek auch.
Ja, ja. Also wir haben da alles durchgemacht. Ja, also ja. Wir hatten Doppelseite in der Bravo mit unserem Team. Also das ist unglaublich. Und weil wir da so aktiv waren und dann sagten meine Skateboarder immer, insbesondere Klaus Krapke, der da ja so die Nummer 1 in meinem Team war, ja, wir brauchen einen Contest. Ja Gott, dann habe ich halt einen Contest organisiert. Das Glück war halt, ich war doppelt so alt. Ich war an die Anfang 30 zu dem Zeitpunkt, als das schon liefen. Die anderen waren alle um 14, 15. Also ich war immer 15 Jahre älter. Und ist klar, dass ich schon in der Gesellschaft akzeptierter war und natürlich auch mehr als Erwachsener auf die Reihe bekommen habe. Mhm. Und das war so eine ganz geile Kombination. Weißt du, dann sagte mein Team, wir brauchen einen Skateboardpark. Ja Gott, dann habe ich einen Skateboardpark organisiert mit der Stadt. Wir brauchen einen Contest. Dann habe ich angefangen, einen Contest
zu machen. Aber lass mich da reingrätschen, wenn du sagst Contest, also ein Wettbewerb, du hast ja nicht nur irgendeinen Wettbewerb auf die Beine gestellt, sondern es war ja dann das Münster Monster Mastership, hieß das Ding, nachher die Weltmeisterschaft,
die es zum ersten Mal gab. Ja, aber das ist nicht so wie im Business geplant, dass ich sage, ich mache einen Plan und jetzt, ich will der Größte und der Beste werden, sondern einfach, da sind die Kids und Spaß haben. Und ich wollte mit Spaß haben. Und man fühlt sich natürlich gut, wenn man das Zentrum einer Welt ist. Und unbewusst bin ich das ja geworden. Das war mir damals nicht so bewusst, aber man spürt das natürlich. Und man spürt die Verantwortung. Ich bin jetzt hier wie für eine Klasse da für die Skateboarder zuständig und dann gibt man Gas ohne Ende. Und dann haben wir das wohl so gut gemacht und der ganze Skateboardmarkt lag ziemlich auf dem Boden. Und da ich mit meinen 30 Jahren schon oder dann schon fast 40 irgendwann das relativ gut gemacht habe und wir in Deutschland und in Europa ein Vakuum hatten und ich gleich alles gefühlt habe, waren die ganzen PowerPoints, die man braucht, um was Großes zu machen, alle in meiner Hand. Ich konnte businessmäßig entscheiden, als Produzent, als Großhändler, als Einzelhändler, als Event-Organisator, als Medienchef vom Monster Skateboard Magazin, was ich gegründet habe. Wir haben ja die Bücher rausgegeben, wir haben sogar versucht, eine eigene Uni für solche Spezialsachen in Hamburg hochzuziehen und was weiß ich. Ich könnte jetzt stundenlang reden, was wir alles gemacht haben. Und dann wurde das immer größer und weil weltweit ein solches Engagement nirgendwo vorhanden war, kam dann natürlich erst aus England, aus ganz Europa und schon ganz schnell nach ein paar Jahren aus USA. Und das war die Kombination, weil ich der größte Importeur war jetzt für Powell, für Santa Cruz und die ganzen großen Marken, haben die natürlich ihre Skateboarder, weil sonst kaum große Wettbewerbe war, alle nach Münster geschickt. Und auf einmal knallte das so durch die Decke. Und dann haben wir gesagt, ja Gott, dann ist das jetzt halt mal eine Europameisterschaft. Und dann haben wir das Weltmeisterschaft genannt. Und das Lustigste ist, dann kam die Presse immer und sagte, ja, wer hat er denn sanktioniert? Wer hat er denn erlaubt, dass er eine Weltmeisterschaft? Ich sagte, wie? Wer soll er denn sanktionieren? Das ist der größte Wettbewerb. Hier sind doch alle Spitzen. Warum soll er denn keine Weltmeisterschaft fahren? Und irgendwann hat mich das so genervt, da habe ich mit einem Amerikaner zusammen halt eine Organisation Dachverband gegründet, Club Skateboarding. Ich war für Europa zuständig, der für den Rest der Welt. Ja, und dann konnte ich immer sagen, jo, hier, die haben das genehmigt und hab mich selber genehmigt. Und so ist das alles gelaufen. Das ist einfach immer ganz pragmatisch, immer effizient und immer mit viel Spaß und immer mit extrem viel intrinsischer Motivation. Und wie soll ich sagen? Und immer alle mitnehmen. Und wir haben es ja schließlich für uns gemacht und nicht für ein Business. Und das war einfach geil.
Und jetzt bist du Teil der Ruhmeshalle in Sachen Skateboarding in den USA. Gibt es dafür eigentlich eine Trophäe, die man sich irgendwo...
Ja klar, ich habe sie jetzt leider nicht mit. Wenn du mir gesagt hättest, hätte ich natürlich mitgegeben. Ja, okay. Da bin ich am stolzesten drauf. Die kann ich leider nicht so wie ein Bundesverdienstkreuz und den Verdienstorden des Nordrhein-Westfalens anstecken. Aber ich bin ja irgendwann auch aus dem Grund, dass ich halt in meiner Jugend und so, jedenfalls erkläre ich mir das so, halt nicht die Erwachsenenanerkennung hatte, hat mir das eine Zeit lang unglaublich Spaß gemacht, so mich aus dem Establishment mit Preisen überhäufen zu lassen. Mhm. Haben wir schon über einige geredet, Gründerpreis, Entrepreneur des Jahres, wo ich heute Abend wieder hingehe und so weiter. Aber dieses Hall of Fame, das ist für mich natürlich das Bedeutendste, weil das kommt aus der Szene. Da hat mich nicht das Establishment, dem ich die Stinkefinger zeigen wollte, irgendwie ausgezeichnet, sondern da hat mich die Szene ausgezeichnet, für die ich mein Leben lang mir den Arsch aufgerissen habe. Und das ist geil.
Wir machen Kinder stark, ist das Motto von Skate Aid, der Stiftung von SWR1 Leutegast Titus Dittmann. Welche Idee verfolgt ihr?
Ja, Kinder stark machen.
Ja, genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das wäre einfach bei dir vor der Haustür in Münster, aber dann macht das eben nicht.
Nee, wir machen das wirklich weltweit. Angefangen hat das Ganze, natürlich die Grundlage haben wir schon erzählt, Eigenerfahrung, mich hat das Skateboarden stark gemacht und zu einer Persönlichkeit gemacht und das möchte ich und muss ich weitergeben, weil das einfach, weil ich festgestellt habe, dass wir in unserer Gesellschaft das selbstbestimmte Lernen vergessen haben, die Selbstsozialisation, alle denken bei Bildung nur an Schule, an fremdbestimmtes Lernen. Ich habe festgestellt, ich bin durch selbstbestimmtes Lernen stark geworden und ich stelle fest, dass wenn wir mit dem Skateboard, mit diesen pädagogischen Hintergründen, Kindern die Möglichkeit geben, selbstbestimmt zu lernen, sich selbst die Ziele zu setzen, hart daran zu arbeiten und dann anschließend das Erfolgserlebnis haben. Also im Prinzip, jeder hat ja so sein Selbstkonzept. Ich rede immer von einem Engelskreis, weil wir denken so negativ, jeder weiß, was ein Teufelskreis ist. Man zieht es immer weiter runter. Wenn ein Teufelskreis gibt, muss auch ein Engelskreis geben. Und das ist ein pädagogisch ganz wertvolle Erkenntnis, weil wir haben unser Selbstkonzept. Und wenn man sich selbst ein Ziel setzt, wie beim Skateboardfahren. Jedes Kind will erstmal den Olli lernen, weil der Olli ist die Grundlage für alle Tricks.
Das, genau, wollte ich ja.
Und dann ist unglaublich schwer. Und wenn man motorisch nicht gerade wahnsinnig begabt ist, braucht man da mal schon ein paar Monate für. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt so hart daran arbeitet, ne, dann lernt man zum ersten Mal das Wichtigste für Leben. Nach dem Hinfallen kommt das Aufstehen und besser machen. Und man gibt keinem die Schuld. Wenn die Mama sagt, kletter mal auf den Baum, man fällt runter, ist die Mama schuld, dann muss die Pflästerchen kleben. Und hier, die sind schmerzfrei, leidensfähig, fokussiert. Diese ganzen Sachen, die man in der Schule nicht lernen kann, wie feste Willensbildung und so, das lernt man beim selbstbestimmten Lernen. Und das Skateboarden ist ein wunderbares Werkzeug dafür, weil es Selbstbestimmung pur ist.
Und ihr bringt es in die ganze Welt. Wo geht ihr hin?
Ja, die bringen wir in die ganze Welt und inzwischen auch in Deutschland, also wo die hingeht. Ja, eigentlich, wir sind in Ostafrika sehr stark unterwegs. Dort haben wir ein, das könnte dort bekannteste und beste Projekt sein, mitten in Kamala, in einem harten Slum. Da gab es schon eine kleine Skateboard-Gemeinschaft und dann ist das natürlich optimal, wenn wir dann mit unseren Ideen und auch mit den Spendengeldern und auch mit dem Know-how Skateboardbahnen zu bauen. Wir haben dann einen riesen Skateboardpark dann mitten in den Slum gemeinsam verwirklicht und dadurch auch, aber insbesondere nicht nur durch die Bahn, sondern durch das Bespielen der Bahn, unsere Workshops machen, den Kindern selbstbestimmte Möglichkeit zu geben, zu lernen, hat sich so die Einstellung und das alles in diesem Slum geändert. Also früher gab es unglaublich viele Kriminelle, Clamps, also Gangs und sowas. Ja, heute sehe ich, da laufen welche mit einer Nähmaschine auf dem Arm tätowiert. Da ist ja die Nähmaschinen-Gang, weil wir da gemeinsam die nehmen alte westliche Jeans-Klamotten, vermischen die mit amerikanischen Mustern und verkaufen dort wieder. Wir sind natürlich unter Skateboard und wir haben eine Library gebaut. Also jetzt können das erste Mal Kinder überhaupt Hausaufgaben woanders machen, außer zu Hause in einem Raum, wo 10 Leute, wie auch immer, leben. Und und das ist wunderbar. Und ab und zu machen wir natürlich Events. Und das war für mich ein richtig tolles Erlebnis, als ich irgendwann da unten war und wir dann einen Skateboard-Contest gemacht haben. Und dann ist das auch mit Hip-Hop verbunden, mit Breakdance, mit allen möglichen Ausdrucksformen, Künstler, Graffiti-Künstler, die ganze, ja, in dem Raum, der ganze Slum ist auf einmal bunt mit schönen Bildern. Und dann gucke ich da so rum und dann sage ich zu dem Jack, der das da unten macht, ey, da hinten die zwei, die passen da überhaupt nicht rein, wer ist das? Sag ich, ja, das ist die bekannteste Schauspielerin in Uganda und der spielt in der Nationalmannschaft von Uganda. Und da habe ich gedacht, yeah, das ist das Entscheidende. Ja. Mit ganz wenig Geld so die Sache so, dort so cool machen, dass sogar aus den reichen Vierteln solche Leute da hinkommen, weil sie meinen, um richtig cool zu sein, muss ich da jetzt sein. Und das ist das, was mich auch so fasziniert, dass man ohne große Kohle extrem viel bewegen kann, halt mit brennendem Herz, mit Begeisterung und inhaltlich und durch selbstbestimmtes Lernen mit dem Skateboard als Werkzeug. Und das ist einfach fein.
Wenig Kohle, sagst du. Du hast natürlich trotzdem eine prominente Unterstützerfamilie bei SkateAid. Habe ich mal so durchgeguckt. Da sind wirklich Schauspieler, Musiker, alles mit dabei. Aber auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner habe ich gesehen. Die kann ich mir jetzt nur so schwer auf dem Skateboard vorstellen, aber muss sie wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Nee, das hat eigentlich auch gar nichts mit Skateboard zu tun. Wobei ich jetzt sagen muss, also ich habe sehr viele Freunde auch in der Politik. Ich habe nur irgendwann aufgehört, die so in den Vordergrund zu stellen, weil das ist ja heute immer schwieriger, weil ich wollte ja immer parteipolitisch nicht zugeordnet werden. Ja. So, und wenn dann die anderen krank sind und kommt nur einer, nee, da wird ich gleich wieder in die Schublade gepackt. Deswegen stehen jetzt momentan bei mir eher Menschen im Vordergrund, die politisch halt nicht so parteipolitisch zuordnenbar sind. Und das funktioniert ganz gut, weil wir sind ja für alle Menschen da, nee? Und nicht nur, egal, welche Hautfarbe, egal, wie sie drauf sind, egal, wo sie herkommen, egal, welche Partei sie wählen, wir sind für alle Kinder da. Und wir müssen wieder an den Mensch denken und den nicht dauernd in irgendwelche scheiß Schubladen stecken und formell darüber reden, nee, was jetzt gut ist, was schlecht ist. Nee, wir müssen inhaltlich anfangen, einfach wieder zu denken.
Du machst kein Geheimnis daraus, wie alt du bist. 76, nächsten Monat wirst du 77.
Richtig.
Du hast schon erklärt, was du alles gemacht hast und was du alles schon angepackt hast, was oftmals auch ein Erfolg war. Eigentlich wäre das ja so ein Alter, wo du entspannt die Füße hochlegen kannst oder das Skateboard laufen lassen kannst. Machst du aber nicht, weil du irgendwie nicht ruhig sitzen kannst.
Ja, ich meine, das würde mich unzufrieden machen, weil Vielleicht ist das bei mir ein bisschen mehr ausgeprägt. Ich finde, der Mensch braucht auch eine Sinnstiftung, der Mensch braucht eine Aufgabe. Und für mich ist das Schönste, irgendwie richtig sich den Arsch aufzureißen und dann zu merken, dass das Leute geil finden. Das finde ich wieder geil. Dass ich mich auch gemeinnützig und sozial so engagiere, das hat nichts mit Altruismus zu tun, sondern ich glaube nicht an Altruismus, weil dann wird der Mensch nicht mehr existieren, wenn er nur an andere denken würde. Ich sage hier sogar, lasst uns froh sein, dass Mutter Teresa eine egoistische Frau war, die wollte den besten Platz im Himmel haben und dafür hat sich den Arsch aufgerissen. Und ähnlich gibt es mich. Ich habe Ziele. Ich möchte in dieser Szene, dass die mich alle geil finden und dafür reiße ich mir den Arsch auf und das macht Spaß.
Man merkt aber ja schon auch im Gespräch, dass du relativ schwer zu bremsen bist. Das meine ich durchaus positiv. Du gehst auch ganz offen damit um, dass du ADHS hast. Aber das ist dir auch ein Anliegen, darüber zu reden.
Ja, das weiß ich noch nicht so lange. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie ein bisschen anders drauf bin, weil schon in der Volksschule in der 50er Jahre, ich war der Typ, der nach vorne geholt wurde, zur Klasse gedreht wurde und da wurde gesagt, Kinder, sehr gut aufpassen, ganz wichtig fürs Leben. Wenn euch alles im Leben nichts werden soll, müsst ihr so sein wie der Titus, dann durfte ich mich widersetzen. Das ist meine Schulzeit, dachte ich, ja, das war normal. Ich sage jetzt nicht, boah, das war so schlimm. Ich habe einfach für mich hab ich gesagt, ja, lass den labern und Dingsbums. Und Gott sei Dank gab es da ja immer noch, die Schule ging nur bis mittags. Und dann kam man nach Hause und da hieß das, nerv nicht rum, hau ab im Wald, komm wieder, wenn es dunkel wird. Ja, und dann habe ich meine Erfolgserlebnisse sozusagen unter Gleichaltrigen im Wald mir geholt und mein Selbstverständnis. Und das hat mich geprägt. Und ich finde, das ist wichtig. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon drüber geredet haben. Das findet ja heute nicht mehr so statt. Haben wir aber, glaube ich. So, jetzt hol mich nochmal zurück. Was soll ich dir erzählen?
In Sachen ADHS. Wie aktiv bist du da?
Ja, im Kampf gegen ADHS. Ja, und das passt auch gut zu Skate-Aid, weil irgendwann, erst war ich so erstaunt, boah, das Skateboarden, ich habe das immer für so eine urbane Geschichte gehalten und plötzlich funktioniert das in Afghanistan, wo wir angefangen haben. Wir haben ja in Syrien, in Damaskus ein Projekt, in Bethlehem ein Projekt. Immer da, wo es den Kindern am dreckigsten und beschissensten geht, da gehen wir hin. Ich bin selber 5-mal in Afghanistan gewesen, mehrmals in Syrien und fühle mich so was von wohl. So viel zur Angst und so weiter. Ja. Kommt immer drauf an, wie man damit umgeht und wie man sich vor Ort verhält. Aber jetzt zurück und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hier in Deutschland haben wir auch ein Riesenproblem, dass es nämlich nur noch an fremdbestimmte Lernen gedacht wird und die Persönlichkeitsbildung oder überhaupt so ein Mensch ja nun mal schließlich aus Selbstsozialisation und Fremdsozialisation besteht und dass wir diese ganze Selbstsozialisation so ein bisschen vergessen und den Kindern keine erwachsenenfreien Zeiten mehr geben, weil in erwachsenen kontrollierten Zeiten können sie ja nur fremdbestimmt sich entwickeln. Und da das beim Skateboarden ja so eine selbstbestimmte Sache ist, und ich dann auch schon immer wusste, damals war ich Zappelphilipp und heute auch eindeutig ein bisschen hyperaktiv. Ja. Und einen Lehrauftrag an der Uni Münster hatte, konnte ich tatsächlich einige Professoren dort gewinnen, die ehrenamtlich mit mir zusammen dann ein Forschungsprojekt auf die Beine gestellt haben zu ADS. Und dann haben wir Kinder mit ADS-Diagnose sozusagen als Gruppe mit unseren pädagogisch bestimmten, selbstbestimmten Workshops mit dem Werkzeug Skateboarden. Haben wir damals Skaten statt Ritalin genannt. Inzwischen darf ich nicht mehr das Ritalin benutzen, aber ist ja scheißegal. Ist jetzt ADS, na und? Und wir haben tatsächlich dann festgestellt, dass das so schnell geht, wenn gerade Kinder mit ADS, die halt nicht so normierbar sind und die in der Schule aussortiert werden, weil sie halt nicht in der Lage sind, auf die Aufforderung diszipliniert zu sein, nur weil der Lehrer das will, aber sich selber extrem disziplinieren können, wenn sie sich da selber entscheiden, dass das für die ein unglaublicher Entwicklungsschub ist, wenn sie die Möglichkeit haben, nämlich selbstbestimmt irgendwelche Dinge zu lernen. Und wir haben wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir innerhalb von 3 bis 6 Wochen wir machen einfach einen ganz normalen Skateboard-Workshop, natürlich mit diesem pädagogischen Hintergrund. Und dann kriegen die Skateboards und die Schutzausrüstung mit nach Hause, weil sie so motiviert sind, dann können die auch weiterfahren. Und von daher ist das so eigentlich ein selbstbestimmter Dauerkurs.
Und was passiert in den Zeit. 3 bis 6 Wochen? Was könnt ihr feststellen?
Lass mich kurz das Ergebnis noch. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass wir den Schnitt der Symptome um 30% senken in der Zeit und das Aggressionsverhalten sogar um 60%. Das Ganze haben wir rausgefunden, nicht nur motorisch, dass wir tun, sondern mit Highspeed-Kameras, wie kontrolliert die einen Schlussstrom machen konnten, wie lange die dann wackeln, um wieder ganz kräftig zu dem mit balancieren und lauter solchen Sachen wird das alles gemessen. Wir haben über Fragebogen mit den Eltern und dem Umfeld auch die Sozialkompetenz oder die Kognition untersucht und haben festgestellt, dass es überall ganz positiv wirkt. Und ich sage auch immer, viele gehen in die Richtung und sagen, ja, so ein ADS-Kind, wenn es Sozialkompetenz haben will, muss in einen Verein und so. Das ist auch sinnvoll. Aber im Verein lernt man nicht Sozialkompetenz in erster Linie, sondern man lernt in einer Gruppe, in einem Team zu funktionieren. Das ist genauso wichtig, weil wir wollen ja Individuum sein und trotzdem in der Gesellschaft leben. Jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße.
Dass du sagst, Verein ist das eine, aber dieses Individuelle auf dem Skateboard sein ist das andere, dass da halt jeder...
Ja, du hast gefragt, wie das funktioniert, genau, dass wir so hinkommen. Ja. Also jetzt zitiere ich nochmal den Engelskreis. Das heißt, jeder Mensch, auch ein Kind, hat ein Selbstkonzept. Also was es sich so zutraut und so weiter. So, wenn er sich jetzt selbst ein Ziel setzt und hart daran arbeitet und weil es so intrinsisch motiviert ist, entwickelt es plötzlich diese Leidensfähigkeit, die Leistungsbereitschaft, die Fokussierung, bekommt Biss und alles, was so dazugehört. Kreativität gehört auch dazu, das Einzige, was heute noch benutzt wird als Wort. Und wenn dann plötzlich, ich habe den Olli als Beispiel genannt, und wenn dann plötzlich den Olli steht, der Trick das erste Mal klappt, dann passiert, ja, wir sagen immer so brav, Euphorie. Ich sag immer, das ist so wie ein körpereigener Drogenrausch. Da wird das Belohnungszentrum sowas von torpediert, von Dopamin, von Endorphin, von Adrenalin und was weiß ich. Und das hebt dieses Selbstkonzept unfassbar. Und dann kann das Kind oder der Mensch von diesem höheren Level von Selbstbewusstsein und Persönlichkeit und Selbstzutrauen wieder ansetzen und die nächste positive Spirale des Lernens auf den nächsten Level wieder gehen. Das funktioniert nur mit einem selbstbestimmten Level, nicht für Fleißkärtchen in der Schule.
Jetzt hat uns Titus Dittmann in SWR1 Leute schon sehr intensiv seine Leidenschaft für Skateboard beschrieben, hat dein Leben massiv geprägt. Du hast es auch schon eben mal Sport genannt, aber ist es ein Sport wie Leichtathletik, Schwimmen, Fußball?
Ich sag mal so, im Endeffekt entscheide ich das ja nicht, sondern derjenige, der sich mit was beschäftigt. Ja. Wenn wir mal aus dem Schubladendecken rausgehen und uns nicht gegenseitig bevormunden wollen, kann ja jeder selber entscheiden, was er an dem Skateboarden hat. Und wenn jemand das als Sport sieht und als Leistungssport sieht und Olympia geil findet, ja warum nicht, ist eine tolle, tolle Sache. Und es gab eine Zeit, das ist richtig, wo das auf Olympia ging und eigentlich Skateboarding...
Naja, Tokio warst zuletzt dabei.
Ich war nicht dabei.
Skateboarding war in Tokio dabei. Genau, ja. Los Angeles dann halt in, was haben wir jetzt, 25 in zweieinhalb Jahren.
Paris war es auch dabei.
In Paris war es auch dabei. Also in Tokio war es nur noch
ein Test. Den habe ich noch mitbekommen insofern, weil ich war ja mal ein Jahr lang sozusagen World Chairman of Skateboarding fürs IOC, beziehungsweise die haben für den Rollsport haben die dann eine eigene Weltorganisation, ja. Und dort war ich für Skateboarden zuständig, weil ich habe gehofft, wenn ich dort diese Funktion habe, dass ich ein bisschen verhindern kann, dass nämlich genau das Skateboarden wie Speerwerfen und Kugelstoßen und Dingsbums so behandelt wird. Aber ich habe nach einem Jahr, ehrlich gesagt, das Handtuch geworfen und habe gesagt, nee, dann mache ich lieber 100% beschäftige ich mich mit diesem pädagogischen Kraft des Skateboardens. Das macht mir mehr Spaß, als dort wieder wie in der Schule sozusagen gegen Windmühlen zu kämpfen, wo ich nichts verändern kann, weil da sind ja so große Strukturen.
War der ein zu starres System?
Ja, und es geht ja gar nicht um Skateboarden da. Es geht um Riesenbusiness und deswegen braucht Olympia natürlich Skateboarding, aber Skateboarding braucht nicht Olympia. Aber auf der anderen Seite, wo ist das Problem, wenn jemand Skateboarden benutzt, um dann in dieser Maschinerie Erfolg zu haben und zur Olympiade geht und so weiter. Also ich sehe da gar nicht so einen Kampf. Man muss halt alles lockerer sehen. Gesetz der Welle. Dann ist man das mehr im Vordergrund, das mehr im Vordergrund.
Aber lass mich das aufnehmen, weil das finde ich ganz markant. Du sagst, du hast auch schon mal betont, Olympia bräuchte Skateboarding mehr als Skateboarding Olympia. Ja, warum? Was würde sich dadurch ändern, wenn man tatsächlich Skateboarding so, wie es eigentlich gedacht ist und wie es sich entwickelt hat, 1:1 nimmt.
Bei also Olympia braucht Skateboarding, weil Skateboarding natürlich eine unglaublich spektakuläre, artistische Sache ist, die man extrem gut verkaufen kann und gerade im Fernsehen natürlich wahnsinnig rüberkommt und dadurch man mehr Zuschauer generieren kann, wieder mehr Sponsoren bekommen kann und einfach auch mehr Kohle machen kann für die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite, wer im Skateboard-Geschäft ist, in weltweit, ja, für den könnte es auch ein bisschen Vorteile haben, weil dann natürlich in einem gewissen Bereich, der sich normal nicht für Skateboarden interessiert, auf die Idee kommt, oh, ich kaufe meinem Kind mal Skateboard oder irgend so in die Richtung. Also klar, es hat wirtschaftlich Vorteile überall, was die pädagogische und die Kraft des Skateboardens angeht und da, wo Skateboarden herkommt, als Ausdrucksmittel und ästhetische Gesinnungsgenossenschaft und zur Identifikationsfindung gegen die Erwachsenenwelt und so weiter, das wird natürlich verwässert damit. Deswegen gebe ich auch momentan so viel Gas mit Skate-Aid, weil momentan kann man das noch richtig als ein geiles Werkzeug benutzen, was natürlich an Kraft verliert, je mehr insgesamt weltweit das Skateboarden immer mehr in die Ecke Sport rutscht. Mhm. Hab das Beispiel von Touren schon genannt.
Genau, aber also Skateboarding lebt ja auch ein bisschen was anderes vor, was eher dann untypisch ist im Sport. Umgang miteinander wurde dann natürlich auch beim Snowboarden oder sonst irgendwie sowas übernommen, gar keine Frage. Aber das wäre ja, das täte ja mal ganz gut, um dieses vielleicht enge Olympiakorsett so ein bisschen auch aufzusprengen.
Das ist jetzt, jede Medaille hat zwei Seiten. Mhm. Das ist wieder was Positives, das hat man ja auch gesehen, wenn man im Fernsehen mal die Skateboard-Wettbewerbe verfolgt hat und so, dass das miteinander und dass das mehr miteinander ist als in anderen Sportarten und nicht so viel gegeneinander und dass so sogar Wettbewerber, also eigentlich ja wettbewerbliche Gegner, die gegeneinander antreten, ausflippen, wenn der Mitbewerber
sich für den anderen freuen,
macht
genau.
Und so, das gibt es sonst in dieser Form nicht. Und aber wie gesagt, das ist alles eine schleichende Bewegung. Das ist sozusagen noch die Kraft des Skateboardens, was aus dieser Jugendkultur, aus dieser bewegungsorientierten Jugendkultur noch sich in diesen Leistungssport noch sehr beeinflusst. Aber auf Dauer wird das natürlich immer weniger und dieser Leistungsgedanke, jedenfalls in dem Bereich Olympia, wird immer größer werden. Aber das ist das Gang der Dinge, da hat man vor mal darüber reden. Nee.
Aber ich höre bei dir raus, 2028 Los Angeles Olympia Skateboard Wettbewerbe, du wirst nicht vor Ort sein.
Puh, das weiß ich nicht, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, zufällig da bin und eine Karte erwische oder meine alten Connections benutze und ich eingeladen werde, dann werde ich mir das vielleicht mal angucken. Aber also ich muss ehrlich sagen, da zieht mich nicht so das Richtige hin. Dann gucke ich mir lieber einen COS Cup an, also die deutsche Meisterschaft, wo das noch nach den alten Gesichtspunkten, dann fühle ich mich dann wieder in der Familie aufgenommen. Und das ist für mich wichtiger, diese Gemeinschaft zu spüren, als das so ein Riesenspektakel anzugucken. Das kann ich mir viel besser im Fernsehen angucken. Das war ja immer, ich bin ja auch mal hier 24-Stunden-Rennen gefahren und ich fand das interessant. Solange ich selber da gefahren bin, war das für mich faszinierend und so weiter. Aber als Zuschauer würde ich nie dahin gehen, da setze ich mich zu Hause am Fernsehen und kriege auch viel mehr Informationen.
Du erreichst hier die Hörerinnen und Hörer auf alle Fälle. Ich kann dir mal so ein bisschen was vorlesen, was wir im Studio-Feedback haben. Tom aus Konstanz hat es geschrieben. Grüße an Titus. Wir sehen uns bei den Longboard Classics.
Snowboarder.
So nämlich, der du viel mehr bist, fast als Skater, könnte man fast sagen. Dann hat sich Miriam gemeldet. Super Gast heute. Endlich geht es mal nicht um Krankheiten, Kriege oder sonstige Probleme, sondern einfach nur um das schöne, positive Leben. Krankheiten haben wir auch. ADHS.
Ja, selbst die kann man positiv einpacken.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch eine Art deinerseits, dass du dieses Thema eben halt nicht irgendwie so mit einer düsteren Stimme besprichst, sondern dass du da ganz offen dran gehst.
Was ist normal? Nee.
Ja, da hat sich Dieter aus Stuttgart gemeldet und meinte, ADHS mit einem Betroffenen. Und der hat so ein paar Sachen dann wiedergefunden, dieses mitten im Satz, was wollte ich nochmal gleich sagen, gab es bei dir ja halt auch, dass das halt auch bei ihm so typisch ist. Und er fühlt sich da auch sehr abgeholt. Und es hat sich auch Olli etwa gemeldet mit einer Sprachnachricht.
Sehr, sehr geiler Gesprächsgast. Echt war der Titus. Absolut authentisch. Ich bin auch schon ein bisschen älterer Herr. Hier war der Olli aus Flurn-Winzeln. Echt klasse, der Typ. Ciao, ciao.
Also auch das gibt es. Oder auch Leute, die sich dafür bedanken, dass du das ganze Leben geprägt hast und dass du hier Alexander Knapp ist es. Danke für Titus, alles, was du für uns Skater in Deutschland gemacht hast. Ohne dich wären wir damals aufgeschmissen gewesen. Kann mich noch gut an die Kataloge und Magaloge von damals erinnern. Und da hast du mir jetzt schon, während die Musik lief, erklärt, weil ich nachgefragt habe, ja. Magalog ist eine Mischung eben zwischen Magazin und Katalog. Ja,
das ist eigentlich ein Kunstwort. Aus Magalog und... aus Katalog und Magazin. Genau. Ja, und Katazin hört sich scheiße an, deswegen Magalog. Und ja. das ist sogar im Duden gelandet, da war ich ganz stolz drauf.
Ach, okay. Ja. Und das heißt, da waren Berichte drin, aber halt auch Sachen,
ja,
die
ja, das war das Monster Skateboard Magazin, habe ich herausgegeben und wir haben den Titus Katalog gemacht. Und wenn ich unterwegs war, mich hat das als Pädagoge immer interessiert. Wie kommt was an? Und ich habe wirklich die Feststellung dann gemacht, weil ich immer beides einfach wortlos hingeschmissen habe und dann beobachtet habe aus der Ecke, wie verhalten sich die Skateboarder oder die ich dafür gehalten habe. Und in der Gruppe haben die immer erst das Magazin genommen, weil dann... Kommerz ist ja scheiße, ne? Ja. Aber wenn die alleine waren, immer so vor der Katalog und haben geguckt, was gibt's da alles drin? Habe ich gedacht, das musst du zusammenpacken. Und deswegen habe ich einen Magalog gemacht.
Und deshalb Magalog. Katrin Friedrich hat geschrieben, geniale Leute-Sendung bescheinigt sie uns, oder besser gesagt dann dir. Ich habe einen ADHS-Sohn und fühle mich sehr abgeholt. Gibt es in der Stuttgarter Region auch solche Skatekurse? Und da sagst du, da lohnt es sich auf jeden Fall bei euch bei Skate
auf die Seite zu schauen. Also einfach auf die Internetseite www.skate-aid.org, also Skate skate-aid.org. Da findest du alle Informationen, wo es was gibt. Natürlich sind wir bemüht, auch alle Regionen abzudecken. Inzwischen haben wir, das kann ich auswendig sagen, Skate Aid Borkum, Skate Aid Westerwald, Skate Aid Siegerland, Skate Aid Odenwald. Das ist doch schon mal ganz in der Nähe. Ja, nicht ganz in der Nähe, aber immerhin nicht ganz so weit weg. Ja. Und jetzt könnte ich Skate Aid Kevlar. Also es gibt auch in Deutschland schon unglaublich viele Ableger von Skate Aid. Und ich kann nur sagen, wenn du richtig dran interessiert bist, dann engagier dich doch und mach Skate Aid Schwabenländle oder wie das auch immer heißt.
Also da wäre auf jeden Fall noch Platz wahrscheinlich.
Ja.
Titus, ich gebe dir noch kurz was mit an die Hand von Thomas. Das sind dann mehr oder weniger auch meine Abschiedsworte. Authentisch geiler Typ, möge er so bleiben und noch viele Jahre leben.
Ich würde gerne noch die anderen Bitte. Darauf hinweisen, auch auf diese Seite zu gehen, die ich eben buchstabiert habe, weil wenn ihr engagiert seid oder wenn ihr mehr wissen wollt oder euch engagieren wollt und wir brauchen natürlich auch zu spenden, um das alles zu finanzieren. Deswegen geht auf die Seite, guckt euch das an, lasst euch begeistern und macht das Portemonnaie jetzt vor Weihnachten auf, da tut das auch für euch gut.
Skate-8.org was.
Genau.
Danke, dass du da warst.
Es hat Spaß gemacht.
Danke für deinen Einsatz. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, so ein Ende deines Engagements ist ja wirklich nicht in Sicht.
Nee, da muss der Deckel geht zu und muss dann, genagelt werden.
Dann war es das. Ich hoffe, das dauert noch eine Weile.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.